liebe Geschwister, wir lesen aus der Offenbarung, wir lesen in Offenbarung 19 von dem herrlichen Hochzeitsmahl des Lammes. Offenbarung 19 ab Vers 5. Offenbarung 19 ab Vers 5. Das Hochzeitsmahl des Lammes. Und hier heißt es, und eine Stimme ging aus von dem Thron. Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, er hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit, sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Amen. Ja, ihr seht, das Hochzeitsmahl des Lammes, wir haben gesprochen über die Entrückung der bereiteten Gemeinde und sie wird entrückt zu dem Herrn und es wird ein Preisgericht Jesu Christi geben und es wird gefeiert werden, vorbereitet werden, das Hochzeitsmahl des Lammes. Und wie kann es anders sein? All das beginnt mit Lob Gottes. Eine Stimme ging aus von dem Thron, lobt unseren Gott. Und auch das wollen wir heute tun. Wir wollen Gott danken von Herzen für alles, was er wirkt in unserem Leben. Wir wollen ihn loben, wir wollen ihm danken, wir wollen anbeten. Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Und dann heißt es, und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar, ja, einer großen Schar. Und wenn ich an das Loben Gottes denke, da werde ich versetzt auch in den Moment, als ich dem Herrn Jesus mein Leben geschenkt hatte. Unmittelbar, als ich gereinigt worden war von meinen Sünden, durch sein Blut ihm alles hingegeben hatte, im Gebet, in Liebe. Am nächsten Tag hatte ich abzureisen, es war aus Brandenburg und ich musste im Dunkeln durch Wälder gehen. Und dann habe ich immer wieder gesprochen, einem Psalm, den ich auswendig dann dort gelernt hatte. Und das ist Psalm 150, das große Halleluja. Der große Dank an Gott, der große Lobpreis Gottes. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Das ist genau das, was geschieht zur Einleitung des Hochzeitsmahles des Lammes. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Und dann werden all die Instrumente genannt, mit denen er gelobt wurde. Lobet ihn mit Posaunen. Wir haben über den Posaunenschall gehört, ja. Und es ist ein Ruf, die Gemeinde zu entrücken. Es ist ein Ruf, das Reich Gottes wird jetzt ausgebreitet. Und es ist auch ein Ruf, wir loben und preisen Gott, den Allmächtigen in den Himmel. Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen, lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen, lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Was muss das für ein Orchester sein? Alle wunderbaren Instrumente und alle stimmen ein in diesen Lobpreis Gottes. Denn dann heißt es, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Und dann hörten wir etwas wie eine Stimme einer großen Schar, steht geschrieben. Und jetzt kommt noch eine Steigerung. wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, er hat das Reich eingenommen. Das ist ja eine Steigerung. Das beginnt mit einer großen Schar. Und stellt euch vor, ihr seid mit dabei, dort oben, ja, in der Herrlichkeit Gottes. Und diese Stimme ist riesig und groß. Wenn wir singen in kleiner Gruppe, können wir schon eine Lautstärke erreichen. Und von Herzen sollen wir singen aus Liebe zu Gott. Aber dort diese gewaltige Schar, ja, das ist ein Klangkörper zur Verherrlichung Gottes. Und dann wird das noch gesteigert. Das ist noch stärker eine Stimme großer Wasser. Wenn ihr mal am Meer gestanden habt, wenn das braust und gegen die Dünen so in die Richtung kommt, ja, eine Stimme großer Wasser. Und es steigert sich noch einmal wie eine Stimme starker Donner. Und wir merken, hier sind himmlische Dimensionen, ja, die ganze Kraftwirkung, alles zu Gottes Ehre. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, er hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn, und jetzt sind wir hier, die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Also er nimmt in Majestät jetzt dieses Reich in Anspruch. Und das Erste, und das ist das Wichtigste für ihn, die Hochzeit des Lammes, die Braut, hat sich bereitet. So wichtig ist dem Herrn die Braut. Wenn wir lesen, diese Allmacht Gottes, die von Ewigkeit her diese Hochzeit des Lammes vorbereitet hat und hinter der Hochzeit des Lammes steht, beispielsweise in Daniel 2,44 wurde das ja angekündigt, dieses Einnehmen des Reiches Gottes. Zu dieser Zeit, zur Zeit dieser Könige, wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nie mehr zerstört wird. Und das gilt dann auch für diese Hochzeit des Lammes, für diese Eheschließung mit Gott, dem Allmächtigen, und zwischen dem Herrn Jesus und seiner Braut. Sie wird nie mehr zerstört werden. Sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen, wird alle diese Königreiche zerstören. Wir wissen um diese Gerichte, aber es selbst wird ewig bleiben. Ewig bleiben. Also eine Verbindung zwischen dem Herrn Jesus und seiner Braut aus dem Wesen Gottes heraus, die niemals zerstört werden wird und die ewig bleibt in alle Ewigkeiten. Und auch der König Darius, wenn wir schon bei Daniel sind, der hatte das erkannt, diese Größe Gottes, ja, der hier hinter dem Hochzeitsmahl steht, wie wir gelesen haben. Und dann hat er einen Befehl gegeben, dass man in seinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten, sich vor ihm scheuen soll, Ehrfurcht haben soll. Und dann sagt er, denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich. Und seine Herrschaft hat kein Ende. Versteht ihr? Und das steht jetzt hinter diesem Hochzeitsmahl des Lammes. Das ist das, was als Basis dieses Hochzeitsmahls hier im Himmel dargestellt wird. Der lebendige Gott, der auch die Hochzeit, die Beziehung des Herrn Jesus mit seiner Braut immer wieder von der Ewigkeit her mit Leben erfüllt und stärkt und wir leben vor ihm und ewig wird sie bleiben. Und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Dann beginnen die Dinge, die kein Ende haben, die nicht vergehen, die immer Wert haben, die niemals aufhören werden. Dafür bereiten wir uns. Er ist ein Retter, heißt es dann weiter, und ein Nothelfer. Er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Ja? Sogar im Himmel tut Gott Wunder. Ja? Da gibt's also Wunder, die Gott wirkt, die selbst kein Engel erfasst. Und er ist ein Retter und ein Nothelfer, ja. Das ist die Basis unserer Beziehung zu dem Herrn. So wie auch im Leben natürlich. Er steht und er schützt und er hilft und er stärkt. Und er hat auch Daniel von den Löwen errettet, steht dann hier. Und die Gemeinde wird errettet aus schweren Zeiten, wie wir gestern gehört haben. So ist unser Gott. Und so hat der Allmächtige das Reich eingenommen. Und dann heißt es in Offenbarung 19, Vers 7, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und wir sollen uns freuen daran. Freu dich auch heute in diesem Gottesdienst, ein kleines Abbild samt Abendmahl für das Hochzeitsmahl des Lammes, das bevorsteht. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Drei Dinge. Wir freuen uns in dem Herrn. Wir sind fröhlich in dem Herrn. Wir geben das auch weiter. Und wir geben ihm, dem allmächtigen Gott und seinem Sohn Jesus von Herzen die Ehre. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Ja. Nun war das, ich hab's schon verraten, das darf man eigentlich nicht vorher schon verraten. Hier war immer die Frage, wer ist denn der Bräutigam und wer ist denn die Braut? Und das war in Israel gar nicht so klar, ja, was das mit dem neuen Bund zu tun haben kann. Und im Epheserbrief, da schreibt dann Paulus im Epheser 5 und er löst dieses Geheimnis. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Epheser 5, 32 sagt er dann, dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Genau, auf Christus und die Gemeinde. Da haben wir es, wer der Bräutigam ist und wer die Braut ist. Ja. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Und hier ist das Christus und die Gemeinde. Und das heißt, Jesus liebt die Braut, er liebt die Gemeinde wie sich selbst. Er war bereit, sein Blut, sein Leben, aus Liebe, alles hinzugeben für die Braut, für dich, für mich, für seine geliebte Gemeinde. Und das ist auch die Basis. Man könnte das schönste Fest herrichten. Man könnte die tollsten Tische decken, man könnte schmücken in einer fantastischen Art und Weise. Wenn die Liebe nicht da wäre, wäre alles kalt. Versteht ihr? Und das sagt ja auch der erste Korintherbrief im 13. Kapitel. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Und das war auch das Motiv Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dich geliebt, mich geliebt, die Braut geliebt. Das ist der Ursprung, das ist das Zentrum, das ist das Wesen der Ehe und auch hier der Hochzeit des Lammes. Die Liebe des Herrn Jesus zu seiner Braut und die Liebe der Braut zum Herrn Jesus. Und die Frau ehre den Mann, heißt es dann noch, in Hochachtung. Wie schön. Nun war es so in Israel, ja, da musste der Vater vom Sohn einen Brautpreis zahlen an die Eltern der Braut. Und die Eltern der Braut haben das dann der Braut gegeben als eine Hilfe für ihr ganzes Leben. Also praktisch in einem ganz positiven Sinne eine Unterstützung, eine Hilfestellung, ja, eine Wegweisung, eine Stärkung dieser Ehe. Und der Brautpreis, der bezahlt wurde beim Herrn Jesus, das war der größte Brautpreis, der jemals bezahlt worden ist. In 1. Petrus 1, 18 und 19 steht, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst, freigekauft, erkauft seid, von nichtigem Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren, können auch sagen kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Der teuerste Brautpreis, der jemals gezahlt wurde. Jesus hat uns mit seinem teuren Blut erkauft. Er war unschuldig und ist für uns gestorben. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Jesus hat sich freiwillig zur Sünde machen lassen, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und wir hören dann von diesem weißen, herrlichen Kleid der Gerechtigkeiten der Heiligen, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das Blut Jesu Christi, dieser teure Preis, der aus Liebe für uns gezahlt worden ist. In 2. Korinther 11 heißt es, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Fantastisch. So viel Liebe und Eifer und Hingabe und alles strebt diesem Hochzeitsmahl zu. Und die Reinigung im Blute Jesu Christi wäscht rein von allen Sünden, von allem, was falsch war, von allem, was nicht in Ordnung ist, weil es so ein teurer Preis war, den der Herr Jesus bezahlt hat, der selber niemals Sünde hatte, getan hat, gedacht hat, gefühlt hat, nur in Liebe sein Leben gegeben hat. Und so wird dann eben auch die Braut beschrieben. Und an verschiedenen Stellen begegnet uns dieses Reinigen der Kleider, zum Beispiel auch in Offenbarung 7, Vers 14. Da heißt es, eine Episode im Himmel, mein Herr, du weißt es, und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen, 7, Vers 14, und haben ihre Kleider hell gemacht, strahlend weiß gemacht, im Blut des Lammes. Das ist das Kennzeichen der Braut. Hell gemacht, strahlend weiß gemacht, im Blut des Lammes. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns, sagt 1. Johannes 1. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller, wirklich jeder Ungerechtigkeit. Wie wunderbar. Und das ist erst einmal das reine Weiß der Kleider. Die gesamte Braut ist dadurch in wunderbarem, hellem Licht erstrahlt. Und wie das bei so einer Hochzeit ist, das sind die vielen Stimmen. Und dann kommt die Braut und alle schauen auf die Braut und freuen sich. Also wunderschön. Wenn man das gesehen hätte von oben, wie die Menschen dann so strömen und man sieht von oben auf dieses himmlische Bild, müsst ihr euch mal vorstellen, dann ist praktisch die Braut wie so der Schleier, der den gesamten heiligen Saal dort erfüllt. Also ein wunderschönes, herrliches Bild. Es wird eigentlich sogar noch schöner. Es wird noch schöner. Denn es gibt auch ein Geschmeide der Braut. Das lesen wir in Jesaja 61, 10, besonderen Schmuck der Braut. In Jesaja 61, 10, da heißt es, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Da haben wir das wieder, vorhin auch schon, ja. Freut euch, seid fröhlich und gebt Gott die Ehre. Merkt ihr, wie diese Bibelstellen miteinander verwoben sind? Wie Gott das wie ein ganz, ganz wunderschönen Teppich ineinander führt. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Jesaja 61, Vers 10. Ja, was ist das Geschmeide? In Offenbarung 19, Vers 8, da haben wir ja gelesen, es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Und dann heißt es, das Leinen aber ist die Gerechtigkeit oder die gerechten Taten aus dem Glauben heraus der Heiligen. Hier haben wir ein Schlüssel auch zu dem Geschmeide im Preisgericht des Herrn, 1. Korinther 3, da hören wir nämlich von Dingen, aus denen Geschmeide gemacht wird. Geschmeide ist praktisch Goldschmuck, Diamantenschmuck, Silberschmuck, ja, der zusätzlich kleidet. Und da heißt es in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist die Basis und die Reinigung in seinem Blut. Das ist erst einmal das weiße Kleid. Das ist die Reinheit vom Herrn, die geschenkte Gerechtigkeit, aus Gnade gegeben, vom Herrn aus lauter Liebe uns zugeeignet, als wir ihm unser Leben schenkten. Und dann geht es aber weiter. Zusätzlich zu den Kleidern geht es eben auch weiter. Jesaja 61,10, das Geschmeide. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, kostbare Steine. Holz, Heu, Stroh werden dann genannt, dass die im Gericht verbrennen. Aber wir bleiben heute mal bei dem kostbaren Geschmeide. Wenn jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, so wird das Feuer es offenbaren, von dieser Art das Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird das Werk bleiben, das er auf Jesus gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Und hier ist so ein Lohn, ja, wenn du Gold, Silber, Edelsteine von Gott hast bauen lassen auf die Wiedergeburt, auf die Hingabe an den Herrn, auf das Leben mit ihm, wirst du Lohn empfangen. So entsteht dieses Geschmeide und das Goldgeschmeide. Wie entsteht das Goldgeschmeide? Wir lesen in 1. Petrus 1 über die lebendige Hoffnung, die wir haben in unserem Herrn. 1. Petrus 1, die lebendige Hoffnung. Gelobt sei Gott wiederum, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe. Aha, da ist das Geschmeide. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, aufbewahrt im Himmel für euch. Aufbewahrt im Himmel für euch. Es gibt ein Schatzkästlein für die Braut des Lammes im Himmel, für jeden Einzelnen von uns, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Und jetzt wird erläutert, wie dieser Goldschatz entstanden ist, dieses goldene Geschmeide. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Wozu? Damit euer Glaube als echt befunden werde und als viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold. Ah, da ist es. Da ist es. Wenn ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit traurig seid in mancherlei Anfechtungen, im Glauben bleibt, entsteht ein goldenes Diadem, kann man auch sagen, das echt ist und kostbar ist und niemals vergeht, aus Gold, dem Glauben, der durchs Feuer geläutert wurde, bewährt ist, gestärkt wurde und sich bewährt hat. Zu Lob, Preis, Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Versteht ihr? Das ist wieder der direkte Kontakt. Wenn offenbart wird Jesus Christus. Und wenn ihr zum Herrn geht, wenn ich zum Herrn gehe, wenn wir zum Herrn gehen, dann wird uns Jesus offenbart, wie wir ihn so ja noch nicht gesehen haben. Wir leben im Glauben, aber nicht im Schauen. Aber dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und ich habe da heute früh so im Gebet darüber, ja, dann geht es, dieses goldene Diadem, du wirst verobern, kriege ich das? Und dann wird es um die Zeiten gehen, wie wir gelesen haben, die eigentlich schwere Anfechtungen. Und du bist aber durchgegangen. Vielleicht war es eine Krankheit und dir ging es gar nicht gut. Aber du hast gesagt, Jesus, ich halte an dir fest. Ja. Vielleicht waren es Schmähungen von Leuten, weil du gläubig bist, hast Ärger gekriegt. Aber du hast festgehalten an ihm, ihm die Treue bewahrt. den Glauben bewahren. Und so wurde der Glaube wurde gefestigt, der Glaube wurde geläutert, der Glaube wurde, das Gold wurde wertvoller. Als wir Stiftshüttenausstellung hatten und das nachgebaut haben und erklärt haben, was es bedeutet für unsere Zeit, dann war dort auch eine Goldschmiedemeisterin. Und sie hatte extra einen Stand und an diesem Stand hat sie das vorgemacht mit so einem Brenner, ja, wie das Gold oder auch das Silber erhitzt wird. Und dann entsteht oben so etwas wie Schlacke, würde man vielleicht vereinfacht sagen. Das wird weggenommen und dann ist dieses Gold wertvoller als vorher. Wertvoller als vorher. So entsteht goldener Schmuck. Und wenn Jesus offenbart wird, dann werden wir sehen, dass jede schwierige Zeit unseres Lebens, die wir mit Jesus im Glauben hindurchgegangen sind, dass die einen Wert hat in der Ewigkeit. Das wird unsere Zierde sein. Und eigentlich wird man in seiner Biografie suchen und man wird sagen, Herr, wann durfte ich für dich durch Zeiten gehen, die nicht einfach waren, aber zu deiner Ehre, um dich zu verherrlichen. Hier steht zum Lob, wozu? Zu Lob, Preis und Ehre des Herrn Jesus. Und wenn er offenbart wird, dann wird uns das alles klar werden. Jeder schwierige Moment unseres Lebens wird seinen Sinn haben, versteht ihr? Und der Schmuck auf den weißen Kleidern, alle haben weiße Kleider gereinigt im Blute des Lammes, ja, die zur Braut gehören. Der Schmuck, die gerechten Taten der Heiligen, die in der Bewährung im Glauben treu waren dem Herrn. Und dann steht geschrieben, dann wird die Freude so groß werden dort an dem Herrn, an dem, dass wir dort sind. Ja, gestern, das waren ja ganz schwere Dinge, die wir da anschauen durften und auch mussten. Aber jetzt kommt praktisch das Hochzeitsmahl des Lammes. Erlöst aus all dem und jedes Leid macht plötzlich Sinn, das man für den Herrn hindurchgelitten hat. Ihn habt ihr nicht gesehen, heißt es dann, und hattet ihn doch lieb. Ihn habt ihr nicht gesehen und hattet ihn doch lieb. Und jetzt sehen wir ihn, wenn wir oben sind, dann sehen wir ihn. Sagen wir, ja, es war alles gut. Es war richtig. Wir sind den richtigen Weg gegangen. Wir sind bei dir. Und nun glaubt ihr an ihn jetzt heute, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, heißt es hier im 1. Petrusbrief 1, Vers 8. Und wann? Wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Und das haben wir doch vorhin gehört. Selig ist, der gerufen ist zum Hochzeitsmahl des Lammes. Die Freude wird unaussprechlich sein. Das heißt, hier auf Erden können wir ein so enormes Freudengefühl noch gar nicht ausdrücken, das wir haben werden, wenn wir dort in seiner Herrlichkeit sind. Wir werden uns durch und durch freuen. Du wirst strahlen vor Freude. Du wirst einfach durch und durch glücklich sein. Da wird keine Last mehr sein, keine Not, kein Leid, keine Tränen. Du wirst vollkommen voll Freude sein. Nichts, was Spannungen macht, nichts, was niederdrückt, nichts, was irgendwie negative Gedanken produziert. Reine Freude in dem Herrn, etwas Wunderschönes. Und das beschreibt die Bibel mit Seligkeit. Seligkeit ist eine Freude, die über die irdische Freude hinweg viel stärker wirkt. Diese Seligkeit kann in jeder Situation von Gott her wirken und uns erfüllen. Und dann, wenn wir dort sind, wird sie so groß sein, dass wir es heute noch gar nicht ausdrücken können. Eine unaussprechliche und herrliche Freude. Und deswegen heißt es selig, selig, glückselig, voll dieses himmlischen Glücks und dieser himmlischen Freude sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Deswegen aus himmlischer Sicht, ja, Tränen auf der Erde sind etwas ganz Kostbares, wenn sie für Jesus vergossen werden. Etwas ganz, ganz Kostbares. Und es wird verwandelt werden in Herrlichkeit, in Herrlichkeit. Das ist der Goldschmuck. All das, was so im Glauben zu Gold wurde.
Perlen entstehen auch durch Leiden.
Genau, Perlen entstehen auch durch Leiden, ganz genau. Perlen werden auch genannt, ja, im Alten Testament. Die Perlen entstehen auch durch Leiden. Es ist viel Schmerz, ja, für diese Muschel und lagert sich eine Schicht nach der anderen, ja. Und du denkst, die Muschel sieht ja von außen unscheinbar aus, ja. Und die liegt da so einfach nur am Boden. Aber dann kommt der Taucher und er öffnet die Muschel und auf einmal ist eine herrliche Perle da, ja, im Leiden entstanden für den Herrn. Jetzt haben wir angeschaut, das Gold, ganz kurz sogar eine Perle, vielen Dank, und wollen noch schauen zu den Edelsteinen. Denn ihr habt das vorhin ja gehört, in 1. Korinther 3, Preisgericht des Herrn, ist eigentlich eine Siegerehrung, sollte man sagen. Ja, im Wesentlichen ist es eine Siegerehrung. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Edelsteine steht da, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Das wird dann auch offenbar werden, Edelsteine. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, mit Feuer wird er sich offenbaren. Von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er auf Jesus gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Edelsteine. Edelsteine. Wie entstehen Edelsteine? Wie entsteht der Schmuck der Braut an Edelsteinen? Nun, das erste ist, der Ausgangsstoff, nehmen wir mal Kohlenstoff, ist schwarz und brüchig. Nehmen wir mal unser Herz, ja, als Bild. Da ist noch so manches, was uns eigentlich von Gott trennt. Und dann kommt viel Druck. Viel Druck. Versteht ihr? So, jetzt kann man aus der Sicht, Jesus will Edelsteine machen, wisst ihr? Und er quetscht mal richtig zu, ja. Ja. Und du sagst, oh Herr, Herr, Herr. Und er lässt dich nicht raus. Und du denkst, warum, warum, warum? Weißt du warum? Aus dem schwarzen Kohlenstoff soll ein herrlicher Diamant werden. Der erstrahlt in der Herrlichkeit Gottes. Und in diesem Festhalten an Gott, so ähnlich wie wir es beim Gold vorhin hatten, ja, das Feuer, das läutert das. Und was dann übrig bleibt, ist noch viel wertvoller. Und hier dieser Druck, ja, auch er beginnt zu verwandeln. Wir können nur noch auf Gott vertrauen. Der Herr Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und jetzt können wir nur noch auf Gott vertrauen und nur er kann etwas tun. Und was passiert? Ich muss endlich irgendwann mich ganz auf ihn verlassen. Ich habe gar keine andere Wahl, versteht ihr? Und so lerne ich das, dass ich mich ganz auf ihn verlasse und noch mehr, ich lasse mein Herz von ihm erfüllen. Ich begreife, aus mir kann ich es nicht. Und so kommt seine Gegenwart, seine Herrlichkeit, sein Geist, seine Liebe, sein Leben, seine Geduld. Alles fließt mir zu, ja, weil ich weiß, ich kann nur von Jesus her noch leben. Durch diesen Druck. Und wisst ihr was? Das geht nicht an einem Tag mit den Edelsteinen. Das braucht lange. Das ist eigentlich eine große Ehre. Es zeigt die Liebe des Herrn, der unsere Verherrlichung vorbereitet in der Ewigkeit, wenn wir in diese Dinge hineingenommen werden. Auch hier auf Erden wollen wir das gar nicht richtig wahrhaben. Das ist schwierig. Aber das ist so. Und dann wird immer so der Moment beschrieben, wie in 1. Petrus, was wir gelesen haben. Wenn dann die Braut beim Herrn ist, auf einmal fällt alles andere ab und du sagst, ja, ja, dafür war's. Dafür war's. Auf einmal ist da ein Diadem, auf einmal ist da ein Edelstein, auf einmal ist da ein Rubin, auf einmal ist da ein Diamant, auf einmal ist da ein Sonix, ja. Da hat Gott etwas gewirkt in deinem Leben, ein Smaragd, was Gott gewirkt hat aus dir. Und der Herr Jesus, er ist der absolut schönste, größte und festeste Edelstein, Diamant, der existiert. Auf diesem Stein ist alles gegründet. Auf diesem Stein steht das Heil. Auf diesem Stein steht die Ewigkeit für uns bei Gott. Und es braucht noch etwas für den Diamant. Auch Hitze. Durch den Druck entsteht auch Hitze. dieses Feuer der Bewährung zusammen mit dem Druck über lange Zeit und wir bleiben am Herrn, dann baut Gott, plötzlich ist kein schwarzes Herz mehr, plötzlich ist ein Herz, das Gott verherrlicht, das leuchtet und strahlt dem Herrn entgegen. Und diese Ausstrahlung und Verherrlichung, von der wir gehört haben, hängt ganz eng mit dem zusammen. Es wird wunderbar sein. Im Himmel dreht sich alles um. Dann werden die Menschen sagen, oh, der durfte den Leidensweg gehen mit dem Herrn. Der durfte ihm so nahe sein. Der durfte so ein ähnliches Leben führen. Ja, so wird das sein. Und alle werden staunen und werden sagen, oh, er war 15 Jahre für Jesus im Gefängnis. Halleluja. Halleluja, du warst dem Herrn damals schon so nah. Ist das nicht wunderbar und herrlich, ja? Und da kommt so einer so ganz in Demut und so und alles voll Edelstein. So wird es sein. Reicher Lohn, Verherrlichung der Braut, das Diadem der Braut. Und dann gibt es noch etwas, ist auch so was Schönes und wirklich eigentlich für jeden offen. Bei Kronen und bei Siegeskränzen denken wir immer, das ist ja nur für den einen König vom ganzen Volk oder das ist ja nur für den, der die Weltmeisterschaft gewonnen hat, so in dem Sinne, ja, diese Goldmedaille, ja. Aber hier ist es eigentlich allen offen, jedem, auch von dir, möchte Jesus sogar noch eine Krone geben. Ihr habt vorhin gehört, der priesterliche Schmuck. Ich lese mal etwas von diesen Kronen. Da gibt es zum Beispiel die Krone der Gerechtigkeit. Und im Himmel wird das dann wirklich so sein. Das ist dann auch eine Krone, das ist dann auch ein Siegeskranz. Das ist etwas, was Jesus aus Gnade schenkt. Eigentlich hat er es ja alles gewirkt, aber aus Gnade ergibt es dann den Seinen. Das ist sowas Schönes. 2. Timotheus 4, ja. Der Timotheus, der hatte ja auch, wenn du dann den Druck kriegst, du predigst was, das gefällt den Leuten nicht. Und das ist ja nicht einfach und das war ein junger Mann. Ja. Und Paulus bereitet sich vor, zum Herrn zu gehen, voller Freude, bald bin ich bei dem Herrn. Und dann sagt er in Timotheusbrief, 2. Timotheus 4, Vers 7, ab Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten. Ist das nicht schön? Wenn du das am Ende deines Lebens sagen kannst, nicht, dass alles glatt gegangen wäre, aber du kannst sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben gehalten. Herrlich, wunderschön. Und dann geht es sogar weiter hinfort, liegt für mich bereit, die Krone der Gerechtigkeit, der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Das ist nicht einfach die Gerechtigkeit, die haben wir in Jesu Blut. Unsere Gerechtigkeit in dem Sinne hat ja nichts mit unserem Kämpfen zu tun. Hier geht es um eine Krönung. Wir könnten nie ohne Jesu Blut gerecht werden. Hier geht es, was drauf baut, ja? Wer darauf gebaut hat, von Jesus bauen lassen hat. Für ihn liegt bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr der Gerichte Richter an jenem Tag geben wird, sagt er. Das wusste er schon. Schon erstaunlich, was er für eine Beziehung mit Jesus hatte, ja. Da war er auch schon entrückt worden, ne? Dem hat der Herr vorher schon gesagt, wenn du jetzt noch durchhältst, so die Krone kriegst du, hat er ihm schon gezeigt. So, das ist eine Beziehung zum Herrn. Und er hat immer nur Jesus die Ehre gegeben. Immer nur Jesus die Ehre gegeben. So. Und wenn das jetzt hier aufhören würde, dann würden wir sagen, ja, das war halt Paulus. Und Paulus hat das. Und Paulus ist eben der eine Einzigartige. Und der hatte halt die Chance, so eine Krone zu kriegen. Und natürlich schaut sein Leben an. Ihr wisst das. Auf der Schiffsreise verunglückt. Wäre fast ertrunken. Er war für Jesus unterwegs. Mit Steinen geworfen worden. Wurde gesteinigt. Ist wieder aufgestanden. Ja. Geschlagen worden. Fast bis zum Tode. Er sagt auf einmal noch, ich habe auch mit wilden Tieren gekämpft. Dann haben sie ihn wahrscheinlich sogar noch in die Arena geworfen, wo sie die Christen den wilden Tieren vor. Das hat er auch noch überlebt. Ja. So, und am Ende seines Lebens sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben gehalten bei Jesus in mir. Für mich liegt bereit die Krone der Gerechtigkeit. Der hat ja schon gar nicht mehr gezählt, ja, da war er im Gefängnis, da, also das war ja sein ganzes Leben. nur Jesus. Jesus ist mein Leben, hat er gesagt. Jesus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Sterben ist mein Gewinn, und zwar zur Freude, zur Verherrlichung. So war das. Und jetzt würden wir sagen, ja, Paulus, klar, aber wer sind wir? Und jetzt wisst ihr, was er dann noch sagt. Diese Chronik der Gerechtigkeit, die der Herr an diesem Tag mir geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Das ist ein Wort. Sagst du, ja, Paulus, das verstehe ich ja noch, aber wenn ich den Herrn wirklich lieb habe bis zum Ende, allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und das ist ja das, was uns beschäftigt hat. Der Herr kommt bald wieder. Komm, Herr Jesus, er wird erscheinen, er wird sich offenbaren, er wird plötzlich da sein. Und alle, die aus dem Leben in Liebe mit Jesus verbunden, wirklich, Herr, komm bald, ja, ich liebe dich, ich möchte mit dir verbunden sein. Ich bin für dich da. Und alle, die seine Erscheinung lieb haben, werden diese Krone der Gerechtigkeit erhalten. In diesem Sinne. Dann gibt es einen Siegeskranz, eine Krone des Lebens. Offenbarung 2, Vers 10 und Jakobus 1, Vers 12 werde ich lesen, da steht es auch. Da steht Jakobus 1, Vers 12: Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone, den Siegeskranz des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Es geht bei dieser Krone, das ist wieder das, die Bewährung, Diamanten, erinnert ihr euch? Und das kann dann auch eine Krone werden. Bewährt, treu, bis zum Ende. Die Krone des Lebens, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Auch die Märtyrer werden diese Krone bekommen. Auch die Märtyrer. Aber auch alle, die ihn lieb haben und in den Anfechtungen erdulden und bewährt sind. Und dann sagt da noch die Heilige Schrift, also das sagt sie bei Offenbarung 2, Vers 9 und 10, beschreibt diese Bedrängnis und diese Armut und sagt, du bist in Armut, und dann steht einfach Strich, du bist reich. In dem Text steht, ich will das mal extra so aufzeigen, du bist einer der armsten Leute in deiner ganzen Umgebung. Du bist reich, sagt der Herr einfach so ein. Für ihn zählt null, aber wirklich null, ob wir viel oder wenig Geld haben. Überhaupt nicht. Bei ihm ist Reichtum was ganz anderes. Übrigens, die Gemeinde in Laodicea, da geht es auch um das. Du denkst, du bist reich, aber du bist arm. Und dann geht es darum, wirklich geläutertes Gold zu kaufen, da seid ihr auch bei dem. Der Glaube, der geläutert, das ist das wahre Gold. Und da kann es sein, du hast Schwierigkeiten auf dem Gebiet, aber du bist reich. Weil du in Jesus reich bist. Ja. Wunderschön. Die Krone des Lebens. Und dann noch mal eine so eine schöne, wunderschöne Krone, die auch von der Braut, Geschwister tragen werden. Mal sehen, wer von euch die hat. 1. Thessalonicher 2, Vers 19, da heißt es, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder unser Ruhmeskranz, die Krone des Ruhmes, der Siegeskranz des Ruhmes, seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn, wenn er kommt? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Wenn Menschen sich für andere einsetzen im Glauben, von ganzem Herzen, selbstlos hingeben, dass der Bruder, dass die Schwester, dass die in Freude beim Herrn ankommen werden, dafür ist dieser Ruhmeskranz. Wenn du dich einsetzt, vielleicht für eine Gruppe von Kindern, dass sie gerettet werden, wenn du in der Jugendarbeit wirkst, dass sie gerettet werden, wenn du einen Hauskreis hast und bist voller Liebe, dass die Menschen gerettet werden, wenn du Kontakte hast zu Geschwistern und du setzt dich ein, dass diese Geschwister gerettet werden, im Glauben gestärkt werden, dass sie zubereitet werden für den Herrn, dass sie im Glauben auferbaut werden. Und dann im Himmel wirst du vor dem Herrn stehen und du wirst dich wundern und du hast vielleicht einen telefonischen Kontakt nach Norddeutschland, wo du jemanden stärkst und jemand wohnt in Ostdeutschland. Und jemand wohnt im Nachbarort und du stehst vor dem Herrn und bist dort in dem Kreuz, auf einmal stehen die alle bei dir. Und dann kriegst du diese Krone vom Herrn, wenn du dich selbstlos hingegeben hast, um sie zu retten, zu stärken, je nachdem, aufzubauen, vorzubereiten für den Herrn. Das ist dieser Ruhmeskranz, das ist etwas ganz Schönes. Den gibt es dann auch nochmal so ähnlich als Krone der Ehre in 1. Petrus 5. Dort wird betont das Vorbild, das du gelebt hast. Also es gibt das einmal, was ich gerade genannt habe, ist, wenn man sehr selbstlos sich hingibt aus Christus, Christus das in dir wirkt und du selbstlos dich einsetzt für die Menschen. Und die andere Krone, diese in 1. Petrus 5, ich lese mal Vers 2, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Ja? Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Siegeskranz, Ruhmeskranz der Herrlichkeit. Hier geht es um die Vorbildwirkung. Die Vorbildwirkung steht da im Mittelpunkt. Ja. Jemand, wo wirklich ein Vorbild ist, wo andere sich dran orientieren können und den Herrn Jesus in ihm sehen, in ihr sehen. Ja. Und diese Vorbildwirkung, die stärkt sie, die ermutigt sie, die gibt ihnen Halt, die gibt ihnen Festigkeit. Und das muss auch nicht eine Riesengruppe sein. Das kann eine gewisse Zahl von Menschen sein, denen du zum Vorbild bist. Und das kann jeder auch von euch werden. Ein Vorbild, auch ich kann das werden, wir können das sein, Vorbilder für andere, dass sie zu Christus finden. Das ist so etwas Schönes und an Christus festhalten. Und dann dort bei der Braut, wenn du in diese Ehrung mit hineinkommst, ist auch wieder für alle eigentlich da. Ja? Wir sollen ja Vorbilder sein für die Herde, Vorbilder für Menschen, Vorbilder für Kinder, für Jugendliche, für Familie, für also Vorbild für Jesus, dass sie durch dieses Vorbild zu Jesus kommen und bei ihm bleiben und sich vorbereiten auf seine Herrlichkeit. Natürlich auch Pastoren, ja auch, aber nicht nur. Die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Und darum lasst uns freuen und fröhlich sein. Ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Lasst dir vom Herrn mal zeigen, Paulus offensichtlich als Stärkung für seinen Dienst hatte das. Wir haben es vorhin gerade gelesen. Der hat das als Stärkung bekommen, dass ihm Gott schon mal ein bisschen gezeigt hat, wenn du weiter treu den Weg gehst. So wird das in der Ewigkeit. Ja. Das dürfen wir vom Herrn uns ein bisschen zeigen lassen. Und diese Vorbilder wollen gerade nicht herrschen, sondern wollen dienen und ein Vorbild sein. Ja, genau. Und das sind gerade die, die durch Dienen Vorbild sind. Und nicht durch Herrschen von oben. Ja, genau das ist der Ausdruck dieser Krone. Ja. Und das ist doch ein ganz schönes Ziel. Etwas ganz Feines. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit, sind die gerechten Taten aus dem Glauben, aus der Liebe, aus Jesus, der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Er sprach, das sind wahrhaftige Worte Gottes. Und so passt auch wieder der Philipperbrief, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe. Komm, Herr Jesus, komm. Amen.
Kannst du doch kurz erläutern, ja. Traumjungfern nach der Funktion wird. Was ist das? Ich verstehe, oder wie?
Ja. Also die Brautjungfern in einer Hochzeit, was machen sie? Sie begleiten die Braut, sie unterstützen die Braut, sie helfen der Braut. Also zum Beispiel, wenn die Braut sich vorbereitet und hat jetzt dieses tolle Kleid, ja, und dann sind die dabei, dass sie dieses Kleid anzieht und dass sie schön die Frisur hat und so weiter, ja. Also das werden dann praktisch in der Ewigkeit, werden das die, die die Diebe, natürlich ist das alles verbunden, die die Hilfe geben im Dienst für die, die zur Braut gehören. Sind alle gerettet, dienen dem Herrn, ja? Du hast sie praktisch als Hilfe an der Seite, ja? Und sie helfen dir im Dienst für den Herrn. Das ist auch eine ganz wunderbare Chance. Das werden die Brautjungfrauen sein. Die Brautjungfrauen unterstützen die Braut in allem. Wenn du eine Hochzeit hast, ja, und das sind 100 Leute, ja, aber du hast 3 Brautjungfrauen, sagen wir mal, ja. Und wenn die Braut irgendwas braucht, die möchte gerne noch ein Stück Kuchen, aber durch die ganzen Leute durch und jeder will ein Gespräch mit ihr und so, das ist an dem Tag ziemlich schwierig. Und dann geht die Brautjungfrau für sie und holt mal den Kuchen, ja, zum Beispiel. Oder das ist ein bisschen verrückt, weil sie eben freundlich, lasst uns freuen und fröhlich sein. Auch in Israel, Hochzeit, gibt es ja anständige, schöne, freudige Tänze, ja. Und da ist ein bisschen was zerzaust und so, da kommen die Brautjungfrauen und die machen das wieder zurecht. So, ja, wisst ihr? Und wenn dann der Dienst ist, der Braut zur Verherrlichung Jesu in der Ewigkeit, die Brautjungfrauen kriegst du dann, wenn du zur Braut gehörst, als liebe Geschwister, du bist ja demütig, du kommst ja vom Dienen und nicht vom Herrschen, und ihr macht dann gemeinsam den Dienst. Und es wird ja Verantwortung geben und Stellvertretung und so weiter, also das wird ja bei Jesus alles sein. Und die Brautjungfrauen, die dienen in Liebe und Freude der Braut, dem Herrn, der Herren und König. Und die Liebe kennzeichnet natürlich alles, ja. Braut, Hochzeit, Liebe, das ist immer ganz, ganz eng miteinander verbunden. Ist also auch ein ganz schöner und wunderbarer Stand, ja. Aber grundsätzlich, die Bibel orientiert erstmal, geht alle zur Braut. Macht euch nicht nur das Ziel der Brautjungfrau. Ist schön, ist auch gerettet, ist auch fantastisch. Aber die Bibel orientiert, werde Braut des Lammes. Ja, das ist der große Ruf des Herrn, der Herr Jesus, der Bräutigam. Und die Braut, die Gemeinde, am liebsten alle, ja, möchte der Herr so haben als Braut. Amen. Also diese Glückseligkeit ist genau das und die durchzieht das Neue Testament. Glückselig sind die Sanftmütigen, glückselig sind die um der Gerechtigkeit und so, ja. Und durch die Offenbarung gehen auch verschiedene, die heißt immer selig ist, da kann man auch schreiben, glückselig ist, ja. Wie gesagt, alle diese Dinge, die dort genannt werden in den Verheißungen, werden dazu führen, dass du diese Glückseligkeit in Ewigkeit hast. Eigentlich schon auf der Erde dürfen wir die mindestens Situation für Situation vom Herrn bekommen, ja. Und es gibt das. Zum Beispiel der Segen, der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Gedanken und Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Könnte man auch sagen, diese glückselige Freudigkeit, die höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. Auch in dem Sinne kann uns Gott das schon schenken, ja. Das war diese Hoffnung der Auferstehung vorhin, ja. Lebendige Hoffnung, die wirkt auch diese Glückseligkeit. Das miteinander verbunden, ja. Eigentlich möchte Gott, dass wir ein glückliches Leben führen. Also mitten in diesen schweren Dingen, die wir da gelesen haben. Ihr seid da nicht nur mal bedrückt. Nee, Glückseligkeit. Paulus schreibt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe, freut euch. Schreibt er aus dem Gefängnis. Wo er nicht genau wusste, wird er zum Tode verurteilt. Und so. Ja. Schreibt er, freut euch alle Wege. Das ist diese Glückseligkeit. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn, was wollt ihr von mir? Ja. Im Prinzip kann es nur gut sein. Ja. Sterbe ich, gehe ich zum Herrn, Halleluja. Darf ich hier weiter leben, darf ich Menschen zu Diensten sein, Halleluja. Frucht bringen, ist alles nur schön. Mitten in dem Leiden, was er kannte, in der Verzweiflung, was er kannte, in dem fast aufgegeben haben, was er kannte, aber das durchdrang alles. Trotzdem war das immer wieder da, diese Freude, und das möge Gott uns ganz reich schenken. Amen. Ja, lasst uns aufstehen zum Gebet. Wer beten möchte, kann das gerne tun. Amen. Ja, lieber Herr, und wir danken dir auch, dass wir das Abendmahl feiern dürfen, das Gemeinschaftsmahl mit dir, lieber Herr. Und auch jetzt, Herr, reinige uns ganz und gar in deinem kostbaren Blut. Du hast uns das so deutlich in deinem Wort gezeigt, wie gern du das auch tust, Herr. Alle Schuld von uns zu nehmen und es ganz zu reinigen, was irgend nicht in Ordnung war. Vergib uns bitte, ob wir was übersehen haben oder etwas falsch getan haben, geredet haben, gedacht haben, gehandelt haben. Herr, reinige uns ganz und gar. Herr, wir freuen uns auf dieses wunderschöne Hochzeitsmahl und dein wunderbares Abendmahl ist ja ein Abbild davon. Herr, wir wollen es jetzt einnehmen zu deiner Ehre und Freude und wollen dir danken von ganzem Herzen, weil du so lieb und gnädig und barmherzig bist zu uns und weil du in deiner Liebe so viele Menschen schon gerettet hast und noch retten möchtest, weil du für uns am Kreuz gestorben bist auf Golgatha und weil du bald wiederkommst, lieber Herr. Vater im Himmel, wir beten dich an. Bitte leite uns im heiligen Abendmahl durch deinen Geist. In Jesu Namen. Amen. Amen.